Manchmal ist es nur ein ganz kleiner Satz. Da schreibt zum Beispiel eine Schülerin ihrer Freundin per WhatsApp, wie man das ja heutzutage so macht, hey, du bist okay, so wie du bist. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Irgendwie sowas zum Beispiel. Oder, habe ich selber schon erlebt, da hat mir eine Freundin selber, als mir es mal nicht so gut ging, ein Liedvers auf einem Zettel gegeben, der hat mir gut getan, habe ich ihn selber, den Liedvers einem Freund weitergegeben, als dem nicht so gut war, und der hat ihm auch gut getan. Oder man spielt mal jemand ein Lied vor und merkt, wie das anderen gut tut. Oder da schickt sie eine Postkarte mit einem ermutigenden Spruch drauf. Einfach so. Oder da fragt jemand nach dem Gottesdienst, wie es einem denn geht, und hört zu, wenn man zu erzählen beginnt. Das alles ist Seelsorge. Wir denken vielleicht bei Seelsorge ganz schnell an Begleitung oder Beratung, dass es irgendwie ein längerer Prozess ist und dass es dafür eine professionelle Ausbildung braucht, und oder vielleicht, dass es Seelsorge das dann passiert, wenn der Pfarrer zu Besuch kommt. Aber viel öfters als das passiert Seelsorge in den beiläufigen Gesprächen. Dann, wenn man sich vielleicht zufällig begegnet oder wenn man sich verabredet, wenn man am Telefon miteinander redet oder eben per WhatsApp. Seelsorge ist überall da, so habe ich das für mich mal definiert, wo wir miteinander Lebensfragen im Licht des Evangeliums angehen. Das ist eine Definition für Seelsorge, die, finde ich, passt. Seelsorge ist überall da, wo wir Lebensfragen im Licht des Evangeliums angehen. Und dafür ist unser heutiges Thema Vertrauen und Beziehungen natürlich wichtig. Wir sehen das auch gleich in der biblischen Geschichte ein bisschen genauer, wie das miteinander zu tun hat. Und die Geschichte, die beginnt auch gleich mit einer Beziehung. Das ist gar keine so besondere Beziehung, es ist eine Arbeitsbeziehung. Da geht es um einen, der ist Hauptmann, und dann hat er natürlich Knechte, Diener. Hat jeder Hauptmann damals gehabt, Unterstellte. Es ist eine ganz normale Arbeitsbeziehung, aber es ist trotzdem ein bisschen besonders, weil es wird gleich in diesem Bibeltext heißen, dass dieser eine Knecht ihm wertvoll war oder kostbar war. So muss man es ganz wörtlich übersetzen, auch wenn es gleich in der Übersetzung, die ich ausgewählt habe, ein bisschen anders sich anhört. Es ist eine Beziehung von einem, der einem anderen überstellt ist, und trotzdem ist der Unterstellte ihm wertvoll. Und gleichzeitig ist der Knecht aber auch todkrank. Und das lässt diesen Hauptmann nicht kalt, weil er ihm ja wichtig ist. Er leidet richtig mit. Das bringt auch ihm eine Schwere ins Herz. Und an der Stelle dann beginnt im Grunde auch schon Seelsorge, denn für seinen todkranken Knecht fällt dem Hauptmann nur eine Rettung ein, nämlich Jesus. Er selber kann nichts für seinen kranken Knecht tun, als Jesus zu bitten, dass er hilft. Er setzt sich für seinen Knecht ein, der ihm wertvoll ist, auch wenn es da ein Hindernis gibt. Nämlich das Hindernis ist das, dass dieser Hauptmann ja Römer ist. Ein Ranghoher sogar. Er gehört zu denen, die man Israel höchstens duldet, aber im Grunde eigentlich gar nicht da haben möchte. Er ist ja der Repräsentant von der Besatzungsmacht aus Rom. Und vor allem ist das Hindernis das, dass er keiner vom Volk Israel ist. Er ist kein Jude, und damit ist Jesus eigentlich auch für ihn nicht zuständig, für ihn gar nicht gekommen. Das ist ein Hindernis, das zwischen ihm und Jesus steht. Ich finde, das immer schon mittendrin in dem, wie es einem heute oft manchmal auch geht. Da gibt es auch Hindernisse zwischen Menschen und Jesus. Mir fallen sofort Menschen ein, die von Jesus gehört haben und die Jesus sogar vielleicht zutrauen, dass er ihnen helfen könnte, aber dann ist da irgendein Hindernis, das sie blockiert. Zum Beispiel die Trauer kann das sein, mitsamt dem Schmerz und dem Unverständnis, dass den der Tod eines geliebten Menschen da einfach so mal mit ins Leben gebracht hat. Das kann ein Hindernis werden, um zu Jesus zu kommen, obwohl man ihn eigentlich kennt und obwohl man eigentlich weiß, was für eine Macht er hat. Oder Fremdheit kann sowas sein, wenn man es einfach nie gelernt hat, wie man überhaupt diesen Jesus erreicht, wie man ihn anspricht oder wo man ihn findet. Oder vielleicht ist für viele heute auch der viele Stress ein Hindernis. Das, was das Leben von einem fordert, man ist ja so beschäftigt, man hat so viel zu tun, dass der Gedanke an Jesus oder auch die Zeit für ihn immer weniger wird. Es gibt Hindernisse zwischen Menschen und Jesus, so wie es der Hauptmann damals auch erlebt hat. Ein Hindernis stand zwischen ihm und Jesus. Es war bei ihm die Volkszugehörigkeit, das war ein echtes Problem für ihn. Und an der Stelle werden dann plötzlich Menschen für ihn zum Seelsorger. Und warum? Weil er nämlich Beziehungen hat. Wir lesen den Predigttext. Lukas 7 ist das, Vers 1 bis 10. Das ist aus der Gute-Nachricht-Übersetzung. Nachdem Jesus das alles vor den Ohren des versammelten Volkes gesagt und seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Dort lebte ein römischer Hauptmann, ein Nichtjude. Er hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Der war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige von den jüdischen Ortsvorstehern zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer kamen zu Jesus und baten ihn dringend: Der Mann ist es wert, dass du ihm hilfst. Er liebt unser Volk, er hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus ging mit ihnen. Als er nicht mehr weit vom Haus entfernt war, schickte der Hauptmann ihm Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten: Herr, bemühe dich doch nicht. Ich weiß, dass ich dir, einem Juden, nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich meinem Diener befehle, tu das, dann tut er's. Als Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn. Er drehte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte: Wahrhaftig, solch ein Vertrauen habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Als die Freunde des Hauptmanns in das Haus zurückkamen, war der Diener gesund. Man kennt sich einfach, liebe Gemeinde. Irgendwann hat man mal zusammen eine Synagoge gebaut. Und da hat man halt miteinander zu tun gehabt. Ja? Der römische Hauptmann war da zuständig und die jüdischen Gemeindeleiter auch. Und offenbar ist damals schon so eine Beziehung entstanden, die nicht nur möglich gemacht hat, dass da Juden und Römer miteinander auskommen, sondern offensichtlich ist da eine Beziehung entstanden, die sogar die Basis für ein Vertrauen geworden ist. Mich erinnert es an unser Gemeindeforum am Freitagabend und vor allem an die Worte, die die Vertreter der Vereine und die der Bürgermeister Zeller dort gesagt haben. Denn in deren Voten konnte man hören, in jedem Einzelnen, dass wir irgendwo miteinander mal zu tun gehabt haben. Also beim Bürgermeister war es im Kindergarten und so und Fördergemeinschaft. Bei den Vereinen hat man mal miteinander Erhockete organisiert oder man hat sich sonst irgendwo miteinander zu tun gehabt. Man hat miteinander zu tun gehabt. Es gab einen Kontakt. Und manche haben auch gesagt, gut, dass man miteinander schwätzen kann. So haben sie das dargestellt. Da, wo eine Beziehung entsteht, und auch wenn es erstmal eine ganz pragmatische und überhaupt nichts mit Religion verbundene Beziehung ist, dort, wo so eine Beziehung entsteht, da kann Vertrauen wachsen. Beziehung ist die Basis für Vertrauen. Ich habe das diese Woche selber auch nochmal ganz eindrücklich erlebt. Da ist mir der Gedanke ganz eindrücklich vor Augen geführt worden. Ich war letztes Wochenende bei der Taufe meiner kleinen Nichte in München und ich war danach noch eine Weile dort bei meiner Schwester und bei meinem Schwager. Und die haben dann abends eine Besprechung gehabt bei sich und dann haben wir uns verabredet in der Stadt, dass ich die Kleine dann beaufsichtige. Und dann ist mein Schwager gekommen mit dem Kinderwagen und die Kleine hat geschlafen. Und dann habe ich in der Stadt den Kinderwagen samt Kind übernommen und mein Schwager ist dann gegangen zur Besprechung. Und ich habe mich dann auf den Weg gemacht mit dem Kinderwagen durch den englischen Garten. Es ist schon Nacht geworden so langsam. Und da habe ich das gemerkt, wie wertvoll es eigentlich ist. Der hat mir jetzt einfach so sein Kind anvertraut. Also sein Kind, das ist ja genau der Mensch, der ihm kostbar ist und wertvoll ist, so wie es im Predigtext eben auch heißt. Als ich so in die Nacht im englischen Garten gegangen bin, da ist mir das eindrücklich geworden, was für ein Zeichen des Vertrauens das eigentlich ist. Denn man überlässt sein Kind ja nicht einfach jedem x-beliebigen, also nehme ich zumindest mal an, dass es nicht jedem gegeben hätte. Es gibt ja manche Eltern, die haben an sich schon Schwierigkeiten, ihr Kind überhaupt auch nur ein paar Momente in die Aufsicht von jemand anderen gehen zu lassen. Und manchmal erlebt man das auch als Misstrauen, wenn man nicht auch mal ein Kind beaufsichtigen darf. Also ich finde, es zeichnet die beiden schon aus, dass sie das können, loslassen, ihr Kind auch mal abgeben. Aber für mich vor allem war es ein Zeichen, dass sie mir vertrauen an dem Tag. Sie vertrauen mir und warum? Ausgerechnet mir, weil sie mich kennen, weil da eine Beziehung ist. Deshalb geben sie mir ihre Tochter mit und nicht irgendjemand. Die Beziehung ist wichtig für das Vertrauen. Ich war dann ein bisschen nervös vor dem Moment, wenn die Kleine aufwacht, weil das war ja klar, dass das irgendwann passiert. Und wenn sie dann merkt, dass dann nicht mehr der Papa am Steuer vom Kinderwagen ist, sondern halt bloß noch der Onkel. Und wenn sie dann vielleicht auch merkt, dass der Onkel keine große Hilfe sein wird, wenn man unbedingt gestillt werden will. da habe ich mir schon meine Gedanken gemacht, so ein laut schreiendes Kind am Abend in der Großstadt spazieren zu fahren, da ist ja was los in München abends, das kann ja durchaus unangenehm werden. War dann ein bisschen nervös, irgendwann kam der Moment, dann ist sie nämlich aufgewacht und natürlich hat sie mich rätselnd angeschaut, weil sie gemerkt hat, das ist nicht der Papa, und dann hat sie mich erkannt. Auch da, die Beziehung war da. Das kleine Mädchen hat kapiert, den kenne ich vom Spielen in der Wohnung oder, keine Ahnung, vom Taufstein oder so. Auf jeden Fall kennt sie mich. Ja. Da war eine Beziehung da und die Beziehung war die Grundlage dafür, dass sie mir vertraut hat. Sie war dann so gnädig und hat eben nicht angefangen zu schreien und war dann ganz fröhlich und wir haben uns fröhlich angelächelt, war wunderbar. Das war das Vertrauen, weil da eine Beziehung da war. Genau das ist es. Beziehung kann die Grundlage sein dafür, dass Vertrauen entsteht. Und genauso macht es Gott mit uns auch. Gott vertraut uns Menschen an. Er vertraut uns seine Kinder an. Er vertraut sie uns an, weil er uns kennt. Weil er uns dazu geschaffen hat, dass wir in Beziehungen stehen und dass wir in Beziehungen leben sollen. Dass er uns Menschen an die Seite stellt, die ihm wichtig sind, das ist ein Zeichen des Vertrauens von Gott an uns. Und es gibt uns die Möglichkeit, dass sie uns auch kostbar und wertvoll werden, so wie sie für Gott schon kostbar und wertvoll sind. Er gibt uns das im Leben an ganz vielen Stellen, Gelegenheiten, dass Beziehungen entstehen und wachsen. Vielleicht sind es manchmal auch ganz oberflächliche Beziehungen. Also gerade hier im Ort oder in der Gemeinde gibt es ja durchaus Menschen, mit denen ist man jetzt nicht ganz so vertraut. Manche Beziehungen bleiben distanziert und das ist auch völlig in Ordnung so. Man kann nicht mit jedem die tiefste Beziehung haben. Einzelne sind besonders für uns und die gehen dann tiefer. Meistens die in der Familie, aber dann auch noch einige darüber hinaus. Das geht auch nur in Auswahl, dass man tiefe Beziehungen lebt. Und das Erstaunliche ist, dass Gott uns mitentscheiden lässt, wen wir näher an uns ranlassen und wen wir eher auf Distanz halten. Aber ganz unabhängig davon, wie tief die Beziehungen gehen, alle diese Beziehungen sind die Basis für Vertrauen. Schon allein deshalb ist eigentlich eine Grundaufgabe für uns Menschen, dass wir Beziehungen pflegen. Nämlich, dass Vertrauen entstehen kann. Wer das nämlich nicht tut, Beziehungen zu anderen pflegen, also wer vor allem die Beziehung zu sich selber pflegt, der hat dann vielleicht auch ein starkes Vertrauen in sich selber und Selbstvertrauen, aber er kriegt eben auch wenig Vertrauen von anderen. Dazu braucht es nämlich Beziehungen. Das hängt zusammen. In unserem Predigtext, in der Geschichte, kann man das so schön sehen, finde ich. Unser Hauptmann, der vertraut den jüdischen Gemeindeleitern, weil sie ihn kennen, weil sie miteinander zu tun hatten, als es um die Finanzierung der Synagoge ging. Und sie vertrauen ihm auch, weil da eine Beziehung entstanden ist, die für sie zum Vertrauen geworden ist. Schon das Miteinander diese Finanzierung besprechen, hat ausgereicht, dass Vertrauen entsteht. Und dass diese jüdischen Gemeindeleiter zu Jesus dann sagen, dieser Hauptmann, der ist es wert, dass du ihm hilfst. Das sagen sie ja so im Predigtext, gell? Der Mann ist es wert, dass du hingehst und dass du ihm hilfst, dass du ihm seine Bitte erfüllst. Finde ich total erstaunlich, denn er selber sieht es ja gar nicht so. Das kommt ja später im Predigtext, gell, dass er selber sich überhaupt nicht für wert hält, dass Jesus ihm so hilft. Aber hier geht es darum, wie die Leiter der jüdischen Gemeinde den Hauptmann sehen. Und genau darin werden sie nämlich zu Seelsorgern. Sie bringen das Anliegen von diesem römischen Hauptmann zu Jesus. Sie überwinden stellvertretend für ihn das Hindernis, das da zwischen ihm und Jesus steht. Sie sprechen bei Jesus vor und treten für den Hauptmann ein. Genau das tun Seelsorger. Wir sind Seelsorger, wo wir zu Jesus kommen und ihm sagen, du, der oder diejenige, ist es wert, dass du ihm oder ihr hilfst. Schon im Gebet, wenn wir beten für andere, sind wir Seelsorger. Wenn wir im Gebet Menschen vor Jesus bringen, zu denen wir eine Beziehung haben. Ich weiß nicht, wie Sie das machen. Ich habe bei mir in der Wohnung eine Gebetsliste, wo ich Namen draufschreibe, für die ich regelmäßig bete. Und natürlich sind es Menschen, zu denen man eine Beziehung hat, ist doch klar. Die bringe ich vor Jesus. Und da beginnt Seelsorge. Weil die Beziehung da ist. Und jetzt kommt noch was Zweites dazu. Wir vertrauen diese Menschen Jesus an, weil wir auch zu ihm eine Beziehung haben. Das ist nämlich genauso wichtig. In unserer Geschichte wären die jüdischen Gemeindeleiter total ungeeignet gewesen für den Hauptmann in seiner Not, wenn sie Jesus nicht gekannt hätten. Oder wenn sie gesagt hätten, mit diesem Jesus wollen wir gefälligst nichts zu tun haben, dann wäre der Hauptmann nicht zu ihnen gegangen. Der Hauptmann hat sie ja gerade deshalb ausgewählt und ihnen sein Anliegen gesagt, weil er weiß, dass sie eine Beziehung zu Jesus haben. Und es wäre jetzt auch völlig unangebracht gewesen, wenn die Gemeindeleiter dem Hauptmann Tipps gegeben hätten, wie man denn mit der Krankheit eines Knechts umgeht oder wie er damit klarkommt, wenn er dann stirbt und so weiter. Das ist der Unterschied von Seelsorge zum Therapieren. Also es kann durchaus mal wichtig sein, aber für die Seelsorge ist im Unterschied zum Therapieren nicht der Ratschlag wichtig oder das, dass sich jemand selber reflektiert oder das, dass man jemand die Hilfe gibt, dass er sich selber helfen kann, sondern ganz wesentlich sind in der Seelsorge diese beiden Beziehungen zusammenzubringen. Die Beziehung zum Mitmenschen und die Beziehung zu Jesus. Dort, wo das beides zusammenkommt, dort passiert Seelsorge. Mir ist es neulich passiert, ein paar Wochen her, da war ich beim Einkaufen, nichts Besonderes, habe meine Sachen gerade an der Kasse zahlen wollen und war da eigentlich gedanklich mit beschäftigt. Und dann sagt, ein Gemeindeglied war dann auch mit da an der Kasse gestanden, und dann sagt das Gemeindeglied zu mir, bitte beten Sie für mich. Und unausgesprochen geht der Satz natürlich noch weiter, denn Sie haben ja Kontakt zu dem, der mich heilen kann oder der mir helfen kann. Das war das Anliegen, ganz klar. Die hat mich ausgesucht, um für sie zu beten. Menschen kennen Jesus, manchmal haben sie aber ihre persönlichen Hindernisse. Und dann ist es umso wertvoller, wenn sie uns Christen als die kennen und beanspruchen dürfen, die eine Verbindung zum Retter haben. Die eine Beziehung zu Jesus haben. Nicht nur für sich selber, sondern eben auch für andere. Genau an der Stelle ist jeder Einzelne von uns Seelsorger. Als Seelsorger gefragt und auch wichtig. Dort, wo für jemand anderen wichtig ist, dass du eine Beziehung zu Jesus hast. Und genau dort bist du Seelsorger, wo du deine eigene Gottesbeziehung mit der Beziehung zu deinen Mitmenschen verknüpfst. Und es passiert jetzt nicht unbedingt erst, so wie bei mir im Laden, wenn man darum gebeten wird. Das kann schon passieren, dass man Menschen begegnet, die die eigene Jesus-Beziehung in Anspruch nehmen möchten, ist auch völlig in Ordnung. Aber wir können das durchaus auch von uns selber aus tun. Ich habe ganz am Anfang dieses Bild mit dem WhatsApp-Chat eingeblendet, gell? Oder dies erzählt, dass einer ein Lied weitergibt. Oder die Postkarte mit einem Zuspruch weitergibt. Solche Initiativen kommen von uns ganz selber und machen aber genau das Gleiche. Sie nehmen die Jesus-Beziehung in die Beziehung zum Nächsten mit hinein, auch ohne Nachfrage. Und dann sind solche Aktionen auch schon gelebte Seelsorge. Vielleicht ist heute Morgen mal eine Überlegung wert, und vielleicht ist das die Aufgabe, die ich euch aus diesem Gottesdienst mitgebe, zu überlegen, wer von den Menschen, zu denen du eine Beziehung hast, braucht dich im Moment als Jesus-Kenner? Wer von den Menschen, mit denen du in Beziehung stehst, braucht gerade deine Jesus-Beziehung? Vielleicht, weil er selber ein Hindernis hat. Vielleicht fallen euch Namen ein, vielleicht fallen euch Menschen ein, dürft ihr euch auch den Gottesdienst lang noch Gedanken machen. Und wenn ihr das mitnehmt in die neue Woche, dann kann da ganz viel Wertvolles draus entstehen. Nicht erst, wenn man gefragt wird, sondern auch, wenn man selber dann diese Beziehung weitergibt. In unserem Predigtext, da tun das die jüdischen Leiter von der Gemeinde, ja genau das, was die Seelsorger tun. Sie bringen das Anliegen des Hauptmanns vor Jesus, und dann geht es aber weiter, dann bringen sie nämlich Jesus mit zu dem Hauptmann. Also die nehmen den mit und Jesus kommt auch mit. Und dann sind sie schon fast da in dem Haus des Hauptmanns. Und dann kriegt unsere Geschichte nochmal eine spannende Note. Denn dann schickt der Hauptmann nämlich nochmal jemand zu Jesus. Diesmal sind es seine Freunde. Menschen, die ihm wirklich nahestehen, die werden ebenfalls zu Mittlern zwischen ihm und Jesus. Und damit werden sie auch zu dem, was Seelsorger machen. Die Freunde kommen zu Jesus und sie bringen die ganze Demut des Hauptmannes mit. Sie erzählen ihm, dass er sich eben nicht für wert und für würdig hält, dass er von Jesus verlangen könnte, von einem Juden verlangen könnte, dass er in sein heidnisches Haus geht. Damit würde er sich nämlich unrein machen und es würde Probleme mit sich bringen. Es wäre zumindest eine Herausforderung. Nein, die Freunde bringen sogar viel mehr ein Vertrauen mit von diesem Hauptmann, denn er vertraut Jesus so sehr, dass er ihm zutraut, dass er den Knecht heilen kann, ohne überhaupt körperlich anwesend zu sein, ohne ins Haus zu kommen. Das traut der Hauptmann Jesus zu. Das ist ein ganz schön großes Vertrauen. Ich finde es auch für uns heute sogar eigentlich ein vorbildliches und ermutigendes Vertrauen, weil Bei uns ist es ja auch so, dass Jesus nicht einfach mal zum Händeauflegen ins Haus vorbeikommt. Und trotzdem können wir ihm zutrauen, dass er rettet und dass er heilt. So wie eben der Hauptmann in der Geschichte Jesus das auch schon zutraut. Für ihn war das wichtig. Er hat es mit Hilfe von seinem Beruf verstanden, gell, und hat gesagt, ich habe selber Befehlsgewalt über Soldaten und genauso traue ich Jesus zu, dass er die Befehlsgewalt über Krankheiten hat. Über das, was mir zu groß ist. Oder andersrum sagt es auch, ich habe Menschen, die sind mir untergeordnet und die gehorchen mir. Genauso ordne ich mich Jesus Christus unter. Das, was die Freunde mitten auf der Straße vom Hauptmann ausrichten, ist auch das Bekenntnis von diesem römischen Hauptmann, dass er der mächtigere Herrscher ist. Und es ist schon spannend, dass dieses Vertrauen Jesus ins Staunen versetzt. Dass Jesus darüber staunt. Das gibt es nämlich nur genau ein einziges Mal im Neuen Testament, dass Jesus über was Positives staunt. Nämlich genau über den. Er staunt nämlich über das Vertrauen, das große Vertrauen, das dieser Hauptmann hat, und er staunt über seinen Glauben. Denn das ist Glaube. Die beiden begegnen sich gar nicht, Jesus und der Hauptmann. Zumindest nicht direkt. Und trotzdem ist da eine Beziehung entstanden. Eine vertrauensvolle Beziehung ist da. Erinnern Sie sich, als ich vorher gesagt habe, die Beziehung ist die Basis, dass Vertrauen entstehen kann? Am Vertrauen von diesem Hauptmann wird sichtbar, dass er die Beziehung zu Christus schon hat. Die ganze Zeit hat er sie schon. Von Anfang an, als der Knecht da vor ihm ist und ihm einfällt, dass Jesus der ist, der helfen kann, hat er eine Beziehung zu Jesus. Und erinnern Sie sich daran, dass ich vorher gesagt habe, dort, wo sich der Hauptmann eben für seinen Knecht einsetzt, dort beginnt schon Seelsorge. Das ist nämlich schon Seelsorge, weil der Hauptmann schon da ein Vertrauen in Jesus hat und eine Beziehung zu Jesus, die zwar noch mit Hindernissen versehen ist, aber sie ist schon da. Die ganzen anderen, die jüdischen Gemeindeleiter und die Freunde, die da zwischendrin unterwegs sind, die müssen die Beziehung zu Jesus nicht herstellen. Das können die gar nicht, denn sie ist schon da. Sie müssen das Vertrauen in Christus dem Hauptmann nicht anempfehlen oder einreden oder auch nicht herstellen, denn er hat es schon. Das ist nicht die Aufgabe von Seelsorgern. Trotzdem sind sie ganz wichtig, denn durch sie kommuniziert der Hauptmann mit Jesus. Durch sie kommt er überhaupt erst in den Austausch mit Jesus. Und durch sie kommt Jesus auch in die Nähe des Hauptmanns. Das ist die Aufgabe von Seelsorgern. Und liebe Gemeinde, genau da seid ihr Seelsorger. Genau da, wo eure Beziehung zu Jesus, mit der zu den Menschen um euch zusammenkommt. Da könnt ihr solche Mittler sein, für Menschen wertvoll werden, die durch ein Hindernis, welcher Art auch immer, nicht direkt zu Jesus kommen können. Oder wenn du vielleicht selber gerade durch irgendein Hindernis von Jesus getrennt bist, wenn du irgendwie merkst, ah, ich kann gerade nicht richtig beten oder bin gerade irgendwie, gibt es da was zwischen mir und Jesus steht, dann darfst du dich umschauen und darfst dich freuen, dass du in einer Gemeinde bist, denn da sind ganz viele Seelsorger, da sind ganz viele Menschen, die mit ihren Gebeten dein Anliegen vor Gott bringen können. Das ist was unheimlich Wertvolles, dass wir sowas in der Gemeinde tun können. Das sind Menschen, die Jesus zu dir führen können. Das darf man nutzen. Man darf mit deren Beziehung zum Retter die eigene auch wieder aufleben lassen. Deshalb macht es und vertraut auf die Macht Jesu, selbst wenn er nicht sichtbar bei dir auftaucht. Auch durch einen Zuspruch kann schon die Rettung Jesus zugesprochen werden. Und ganz zum Schluss wünsche ich jedem Seelsorger das, was die Freunde von unserem Hauptmann in der Geschichte auch erleben durften. Manchmal sind diese Schlusssätze von diesen Geschichten ja die, die man fast schon überliest, die so ein bisschen beiläufig klingen, aber die eigentlich auch wirklich was Schönes in sich tragen. Als die Freunde des Hauptmanns in das Haus zurückkamen, war der Diener gesund. Dabei war es gar nicht mehr weit. Die waren doch fast schon da. Am Ende ist es richtig schnell gegangen. Ich wünsche uns, dass wir das als Seelsorger erleben, dass Jesus handelt. Und zwar manchmal vielleicht sogar schneller, als wir heimlaufen können. Amen.